Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.
Mein heutiger Gast bei Vollkontakt ist jemand, mit dem ich schon viel zu lange nicht mehr einfach nur geratscht habe, von Auge zu Auge, von Ohr zu Ohr. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist, nämlich Alexandra Rietz. Herzlich willkommen und danke schön, dass du die Zeit für mich hast.
Chrissy, ich freue mich. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich mal wieder eine Stunde haben, um ordentlich zu quatschen.
Um ordentlich zu quatschen, um Gott, um die Welt. Warum habe ich dich zu mir geholt in den Podcast? Zum einen, weil ich unglaublich gerne mit dir ratsche. Das macht immer so viel Spaß. Und zum anderen, weil ich finde, dass du auch ein Vorbild bist.
Oh, das ist aber lieb, danke schön. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass uns beide echt viel verbindet. Wir beide lieben Hunde, haben Hunde. Ja, ne? Wir beide haben in Anführungsstrichen relativ spät ein Kind bekommen, eine Tochter. Die sind beide gleich alt.
Ja, es sind wirklich nur 3 Monate auseinander.
Ja. Und wir haben auch schon ja viel zusammen gemacht. Guck mal, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich weiß es nicht genau. Also wir haben, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es noch genau.
Also ich hab vorhin auch überlegt, weil es so eine wilde Zeit war, dass ich die einzelnen Daten durcheinander bringe. Aber ich habe schon gesehen, wir haben so viel gemeinsam gemacht, wo wir immer wieder aufeinander getroffen sind. Zum Beispiel beim Turmspringen. Wir haben uns immer wieder bei Sat.1 bei verschiedenen Events kennengelernt. Wir waren gemeinsam auf der Wiesn. Also wir haben immer wieder Sachen gehabt, wo wir uns getroffen haben. Und ich kriege aber die Reihenfolge nicht mehr hin. Ich kann nicht sagen, welches das erste war. Aber
ich weiß es, wir haben uns kennengelernt in der Schwimmhalle beim Turmspringen. Und
war es Turmspringen?
Ja, das war beim Turmspringen. Und wir hatten beide total Respekt. Ich habe ja mehrmals mitgemacht. Ich glaube, das war das erste Mal. Da müsste das 2005 gewesen sein.
Nee, ich glaube, du warst Titelverteidigerin. Und ich glaube, du hattest schon mal dran teilgenommen.
Ah, okay.
Irgendwie sowas
okay.
War es. Und ich kam als Rookie dazu und du warst schon erfahrener Hase.
Also dann war es, also es war auf jeden Fall zwischen 2005 und 2010.
Ja, genau. Irgendwie sowas. Also es ist wirklich schon lange her, dass wir uns kennen. Und dann haben wir uns später so ein bisschen aus den Augen verloren.
Weißt du, was vorher noch war? Du, weißt du, was du gemacht hast? Du hast mir so voll vorgeschwärmt vom Kickboxen, ne? Und dann hast du so zu mir gesagt, ja, die Leute, die denken immer, das ist total assi und so und das ist so toll, das ist so ein guter Sport, der ist für alles Mögliche gut, für die Ausdauer, für Kraft, für Gleichgewicht. Also du hast gesagt, das ist so ein perfekter Sport und die Leute haben immer leider oder oft leider so ein schlechtes Bild von dem Sport. Und ich bin dann ja auch zu euch gekommen. Und habe bei euch dann angefangen zu trainieren. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich einen Urlaub gebucht. Und ich kannte die Unterschiede nicht. Ich wusste nicht, dass es Unterschiede gibt zwischen Kickboxen und Thai-Boxen. Und ich weiß nicht, was gibt's da noch alles?
Mit und ohne Low-Kicks und ja genau, K1 und was weiß ich. Hier gibt's eine Million Möglichkeiten.
Ja. Ich hatte aber keine Ahnung und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal einen Urlaub, so einen Wellness-Fitness-Urlaub und das Boxen ist ja so gesund und toll, hat die Chrissy erzählt. Dann fahre ich jetzt nach Thailand und gehe in so ein Thai-Box-Camp. Und das habe ich dann auch gemacht, mit Übernachtung, mit Unterkunft, mit allem drum und dran, bin da alleine hingefahren und kam dann da an und ich war die Einzige, die nicht tätowiert war. Ich war auch die Einzige, die, glaube ich, noch nicht irgendwie ein Problem mit der Polizei hatte. Ich war auch eine von 3 Frauen, der Rest waren Männer. Und ich war aber wirklich die Einzige, die mit diesem Sport nichts am Hut hatte. Die anderen, das waren schon so Halbprofis. Die sind dort nicht zum Trainieren nur dorthin gegangen, sondern die haben da auch Kämpfe gemacht in Thailand. Also die eine Frau kam aus Frankreich, die andere kam aus Polen. Und die Männer, die kamen von überall her eigentlich. Und die haben da ernsthaft gekämpft gegen Thailänder. Und ich habe dann mitgemacht und ich kürze es mal ab. Es war Ein ganz interessanter Urlaub. Ich fand es auch richtig interessant, mit diesen Leuten mal 2 Wochen zu verbringen. Das waren mal ganz andere Gespräche. Und es war mir am Ende des Tages echt zu hart. Ich hasse es aufzugeben. Ich wirklich habe ein Problem damit, Sachen nicht richtig zu Ende zu bringen. Und ich bin eigentlich auch hart im Nehmen. Aber ich war so grün und blau. Also, boah, ich konnte mich kaum noch bewegen. Das war echt hart.
Ich meine, du hast ja auch wirklich nicht den normalen Weg genommen, wie man mit diesem Sport anfängt. Das ist ja so, wie wenn du ein Kind zum Lernen mit dem Dreirad auf die Autobahn ziehst. Dann guck mal, ob du überlebst. Die
Ja.
Geschichte kann ich gar nicht, um Gottes Willen, Alex. Da schäme ich mich ja in Grund und Boden, dass du das wegen mir getan
Nein, aber es war
hast.
trotzdem ein super Urlaub. Ja, aber die haben das gar nicht verstanden, dass ich das nicht kann. Ich hatte gar keine Erfahrung. Null. Nada. Und da war zum Beispiel einer, so ein 2-Meter-Typ, der ging dann in den Ring und sagte so zu mir, okay, komm, komm. Und ich dachte, ja klar, der macht Spaß. Und ich so, ja, komm doch. Bam. Ne? Also das war schon krass. Aber diese Geschichten so drumherum, ich hatte gar kein Bild. Also das war auch wirklich so, dass manche, da war zum Beispiel ein Schweizer, war da. Und der ist jetzt in Thailand und der kann auch nicht zurückreisen, weil er einen offenen Haftbefehl hat. Und es ist eigentlich wirklich schon. Ja, also es tat mir auch schon irgendwie leid, weil wenn die verletzt sind, die sind nicht krankenversichert, gar nichts. Die müssen, ob sie wollen oder nicht. Teilweise haben die so harte Gegner und die haben eigentlich auch Angst. Sie treten trotzdem gegen die an, weil sie müssen es machen, damit sie das Geld bekommen. Also es ist schon hart, wirklich.
Ja, also ich selber mache kein Thai-Boxen und habe es auch noch nie gemacht. Und ich werde damit auch nicht mehr anfangen, einfach weil es mir tatsächlich zu hart ist, auch noch die Ellenbogen und die Knie zu benutzen. Und da schreit dann doch mein Medizinerherz auf und sagt, Mensch, das ist jetzt doch der Tick zu weit, der nicht sein muss. Deswegen finde ich das auch skurril, dass du dann zum Kennenlernen in so ein Thai-Boxcamp fährst. Andererseits ist das, glaube ich, ein typischer Alex, weil du hast ja so viele Brüche in deinem Leben und bist wie so eine Katze, die dann doch immer irgendwie auf die Beine fällt. Ich meine, es fing ja eigentlich ganz normal an. Du bist zur Polizei gegangen und warst dann Polizeihauptkommissarin. Habe ich das?
Oberkommissarin.
Oberkommissarin, okay. Was ist jetzt was? Oder gibt es einen
Also,
überhaupt, was ich behauptet habe?
doch, doch. Also,
Okay.
Kommissar, Oberkommissar, Hauptkommissar.
Okay, so rum.
Hauptkommissarin war ich dann nachher bei K11.
Okay, genau. Und dann, du erwähnst es schon, dann hast du aber nicht mehr deine Polizeikarriere weiterverfolgt, sondern bist zum Fernsehen gegangen, zu einer Sendung, die wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Leute kennen, weil sie einfach sehr lange lief, nämlich K11. Wie bist du denn dazu gekommen? Wahrscheinlich auch wie die Jungfrau zum Kind.
Ja, total. Weil Polizei war ja mein Leben. Ich wollte immer, immer schon zur Polizei. Also seitdem ich 5 Jahre alt war, immer schon. Und dann habe ich ja erst eine Ausbildung gemacht zur Steuerfachgehilfin, weil mein Vater ein Steuerbüro hatte und ich hatte Abitur und irgendwie alle haben zu mir gesagt, so meine Freunde, hä, bist du bescheuert, ne? Wenn du das da machen kannst und das vielleicht mal irgendwann übernehmen kannst, dann mach das. Und jeder Job wird irgendwann mal so täglich grüßt das Murmeltier. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, aber ich wusste ab der ersten Woche, dass das nicht meine Welt ist. Habe es dann trotzdem beendet, weil, ja, wie gesagt, ich beende meine Sachen eigentlich sehr gerne. Und ich habe gedacht, ja, dann hast du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, kann man immer gebrauchen, ne?
Ja.
Und dann kam das ganz neu raus, 93, dass man bei der Polizei studieren konnte. Die haben dann Fachhochschulen gegründet. Das ging ja vorher nicht. Vorher konntest du im mittleren Dienst anfangen und musstest dich im Laufe der Jahre hocharbeiten. Und das passte gerade, weil ich dann fertig war mit der Ausbildung. Und dann habe ich gedacht, oh, das mache ich, da bewerbe ich mich. Und das habe ich dann ja gemacht. Dann war ich bei der Polizei und es war auch wirklich mein Leben. Ich hatte immer tolle Jobs, ich hatte immer tolle Kollegen. Ich fand das einfach spannend und ich hätte Normalerweise wäre ich nie auf die Idee gekommen, was anderes zu machen. Und dann kam aber der Aufruf, hier Casting, hat mich überhaupt nicht interessiert. Die haben dann ganz viele Castings gemacht. Sie wollten ja unbedingt echte Polizisten aus dem gehobenen Dienst. Und dann hatten die Casting Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt. Ich bin da nirgends hingegangen.
Wie hast du denn von diesem Casting erfahren, wenn du eigentlich gar kein Interesse hattest? Ging das in der Polizeiwelt rum?
Ja, die haben die Dienststellen angeschrieben und haben aufgerufen und mein Abteilungschef, der hat das dann immer erzählt. Ja, die haben schon wieder geschrieben, die suchen noch Leute, hier, wer will, kann sich bewerben. Ja, bin ich aber ja nicht hingegangen. Und dann hieß es irgendwann, das war aber dann echt einige Wochen, vielleicht sogar Monate später, ja, die suchen immer noch, die machen aber keine Castings mehr jetzt so richtig, sondern man kann sich bewerben und dann machen die nur noch so kleine Einzelcastings in München. Und ich hörte nur München, weil eine Freundin von mir war gerade nach München gezogen. Und dann habe ich gedacht, ey, super, jetzt bewerbe ich mich. Und dann sollen die schön meine Reisekosten bezahlen, mache ich ein verlängertes Wochenende, besuche meine Freundin. Und das war der einzige Grund, warum ich da hingegangen bin.
Da kommt die Steuerfachgehilfin
Ja, und dann habe ich auch den Text nicht auswendig gelernt. Die haben mir später erzählt, die haben, also habe ich gehört, insgesamt Männer und Frauen 1500 Leute gecastet für die Sendung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und ich war angeblich die einzige Frau, die den Text nicht auswendig gelernt hat. Was ich auch glaube, weil wir Frauen lernen ja immer auch gerne auswendig. Aber dadurch, dass ich das ja gar nicht wollte, habe ich mir das durchgelesen, habe ich gedacht, ach komm, egal, ich erzähle da irgendwas, ne? Ja.
Und dann hast du den Job gehabt.
Dann habe ich ihn gehabt, aber ich habe dann ja gesagt zu denen, also die haben mir dann gesagt, alles klar, und da habe ich gesagt, Leute, das war ein Spaß. Und dann musste ich halt die härteste Entscheidung treffen. Ich habe erst abgesagt, die haben mir aber noch mal 2 Wochen Bedenkzeit gegeben. Und da muss ich auch sagen, meine Kollegen von der Polizei, vor allen Dingen meine Vorgesetzten, die haben wider Erwarten so toll reagiert. Ich habe denen das irgendwann erzählt und die haben dann zu mir gesagt, ja, komm, dann machst du das und wenn das nichts ist oder wenn das abgesetzt wird, nach kürzester Zeit kommst du wieder, kriegen wir schon hin. Und dann war ich halt beruhigt und habe ich gedacht, ach komm, dann machst du das jetzt ein Jahr, ist doch lustig.
Und dann warst du plötzlich beim Fernsehen und in einer ganz anderen Welt, die man sich als Außenstehender so gar nicht vorstellen kann. Beschreib doch mal, was so die Hauptunterschiede sind zwischen der Fernsehwelt und der realen Welt. Oder vielleicht beschreiben wir noch, vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Für alle, die K11 nicht kennen, was war das eigentlich oder was ist das eigentlich?
Also eine Polizeiserie, die nicht echt ist, also keine echten Fälle zeigt, aber es ist schon so sehr dokumentarisch gemacht. Und wir waren auch nicht 100% jetzt an den Text gebunden. Wir konnten da schon improvisieren. Die wollten halt, weil wir waren ja jetzt keine ausgebildeten Schauspieler, es sollte halt auch natürlich wirken. Und ja gut, wir als Polizisten, wir haben ja auch schon so eine eigene Sprache. Das fanden die auch ganz toll, wenn wir das einfach immer in unseren Worten gemacht haben. Aber ich fand es ganz fürchterlich am Anfang, das muss ich echt sagen, so locker wie ich beim Casting war, so absolut gehemmt war ich dann, als es ernsthaft losging. Ich habe 3 Oktaven höher gesprochen. Ich habe gedacht, mir schnürt jemand den Hals zu. Ich war so aufgeregt. Ich habe mein Herz schlagen hören. Ich war so aufgeregt und so unlocker. Ich habe gedacht, oh Gott, die schmeißen mich raus. Weil ich war gar nicht mehr die, die ich beim Casting war. Ich war so gehemmt von diesen Kameras. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann Gott sei Dank gegeben.
Ja, aber das kenne ich auch noch von den ersten Jahren Biggest Loser. Man muss sich freischwimmen. Und man muss auch erst lernen, das war wahrscheinlich bei dir genauso, bei der Polizei gibt es ja auch starke Hierarchien. Und beim Fernsehen ist es aber, oder gerade wenn du vor der Kamera agierst, gibt es zwar auch Hierarchien, aber vor der Kamera bist du eigentlich für dich selbst verantwortlich. Und dann ist es völlig wurscht, was einer vorher gesagt hat.
Ich fand das auch so unglaublich unglaublich, diese Vorstellung, wie viele Menschen das dann sehen. Und dann bist du ja auch so unsicher. Du weißt nicht, sehe ich nachher aus wie eine vom Bauerntheater? Wie rede ich eigentlich? Oder, ach ja, das, also, ich habe auch noch vorm ersten Drehtag, das weiß ich noch, ich war so aufgeregt. Ich glaube, um 6 Uhr musste ich aufstehen. Und ich war so aufgeregt und dann habe ich gedacht, 1 Uhr, oh Gott, du musst schlafen, 2 Uhr, 3 Uhr. Ich habe keine Sekunde geschlafen, keine. Ich bin da hingekommen und war schon über 24 Stunden wach und auf den Beinen. Ich sah aus wie der Tod, nicht die Leiche. Da fühlt man sich ja
Da
auch
hast du
noch
schnell
mal
die Rollen
unwohl.
getauscht.
Oh, und dann habe ich gedacht, naja, Vollprofis beim Fernsehen alle, die haben da schon eine Maske, die wird's richten und dann so, nee, das ist ja hier, das soll ja alles ganz sein. Ich so, keine Maske? Nee, ich sah aus, wirklich, hatte Augenringe von hier bis nach Palermo, ne? Ja, so war das.
Ihr hattet
Aber
keine Maske.
wir hatten eine für die Leiche.
Ja gut, aber die hättest du ja dann auch nehmen können.
Ja, und dann habe ich gesagt, kannst du mir meine Augenringe ein bisschen wegmachen? Da hat sie gesagt, naja, ich habe nur das Leichenweiß. Dann haben wir das mit dem Leichenweiß versucht und das war aber dann auch noch schlimmer. Aber ich muss dazu sagen, ich bin im Laufe der Zeit, da hatten wir auch eine Maske und so. Also am Anfang, du hast ja auch nicht so ein Riesenbudget. Du musst ja erst mal gucken, ob es läuft. Und irgendwann lief es dann ja auch super und dann haben wir auch ein besseres Budget gehabt, dann hatten wir auch eine Maske, die dann auch uns mal nachgeguckt hat, ein bisschen hübsch. Also was heißt hübsch? Wir sollten ja nicht hübsch aussehen, aber jetzt vielleicht nicht super glänzen oder so. Und ich bin auch im Laufe der Zeit sowas von uneitel geworden. Mir war das nachher total egal.
Wie liefen da so die Drehtage ab? Wie muss man sich sowas vorstellen? Wenn du da sagst, 6 Uhr Beginn, hast du irgendwann Blocks gedreht, sodass du gesagt hast, okay, die nächsten 4 Wochen, da drehen wir, da habe ich für gar nichts Zeit und danach geht's wieder? Oder war das eher so, ja, Montag bis Freitag drehe ich, am Wochenende habe ich frei?
Ja, es war unterschiedlich. Ganz am Anfang haben wir, oh, wie war das denn? Also wir haben 5 Tage die Woche auch gedreht und das ist schon krass. Also die Drehtage sind natürlich auch lang und du musst dich immer konzentrieren und alle Augen sind auf dich. Und also das war, wir haben es dann irgendwann, wir sind dann ja 4 geworden, wir haben ja noch Unterstützung bekommen, dann wurde es etwas entspannter. Ich glaube, also die meiste Zeit haben wir so gedreht, dass wir 4 Tage gedreht haben. Also dann ein Wochenende von 3 Tagen haben. Ja. Ja, und es wird ja auch immer routinierter irgendwann, ne? Dann
Genau. Und
wirst
alle
du auch
eingespielt, dann
schneller.
die Pausen dazwischen werden kürzer.
Ja, genau.
Das waren 11 Jahre, oder wie lange ging das? K11?
Genau, das ging erstmal, nee, 10 Jahre, etwas über 10 Jahre, ich glaube 10,5 Jahre. Und dann gab es eine Pause von 6 Jahren, 6,5 Jahren. Und dann ging das Jahr 2000 nochmal los. Dann kam natürlich gleich Corona, haben wir wieder eine kleine Pause gehabt, ne? Aber ab 2000 ging es dann nochmal
2020.
los. Ja.
2020 ging es los. Also nicht 2000, sondern 2020.
Sorry, ja.
Genau. Genau. Und dazwischen
Ja, dazwischen bin
hat
ich
sich dein Leben
dann.
komplett geändert. Da habe ich weiß noch damals, du warst liiert. Und das ist auseinandergegangen. Und dann habe ich mir noch gedacht, die arme Alex, das habe ich noch irgendwie so im Kopf. Und plötzlich lese ich die Schlagzeile: Alexandra Rietz ist hochschwanger. Und ich dachte mir nur so, wie hat's denn das jetzt gemacht? Wo kommt das denn jetzt her? Und überhaupt, und das ist ja verrückt, jetzt sind wir beide gleichzeitig schwanger. Ich fand das so alles auf den Kopf gestellt. Nimm uns doch mal mit in die Zeit. Das war im Jahre 2016, im Januar bist du Mama geworden. Ich bin's im April.
Genau.
Wie kam das alles? Also, du musst uns nicht erklären, wie es passiert ist. Ich glaube, das wissen die meisten, die den Podcast hören. Aber die ganzen Umstände, das war ja doch schon alles skurril und ganz anders, als du es geplant hast.
Ja, das stimmt. Also erstmal war es ja so, als K11 dann vorbei war. Also wir haben, ich glaube, den letzten Drehtag im November 2013 gehabt. Wir wussten aber schon, dass es enden wird, irgendwann so ab Juli. Also wir hatten auch Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und dann habe ich so überlegt, was mache ich denn jetzt? Bleibe ich in München? Du hast recht, da hatte ich ja auch ein Freund und ich dachte ja auch ernsthaft, der ist es. Ich habe gedacht, der ist es. Und für den wäre ich unter normalen Umständen auch in München geblieben. Der kam zwar nicht aus München, sondern aus Rosenheim, aber ja gut, da hätte man ja irgendwie was finden können. Rosenheim, München. Also wäre für mich jetzt auch kein Problem gewesen. Und dann war das aber irgendwie so ganz komisch und ich wusste auch gar nicht, ob das jetzt echt mit dem hält. Und dann habe ich gedacht, also wenn das mit dem nichts ist, wenn das mit dem nicht hält, dann gehe ich. Also das hatte jetzt nichts mit dem zu tun, sondern einfach, weil ich immer gedacht habe, ich muss nicht unbedingt in München alt werden. Es tut mir echt leid, München ist die schönste Stadt in München, das gebe ich zu. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich im Rheinland irgendwie wohler, das ist so mehr meine Wellenlänge. Und dann habe ich gedacht, okay, also entweder mit dem, das ist jetzt was Ernstes und ich bleib hier, oder ich gehe nach Köln oder Düsseldorf. Und dann zeichnete sich ab, dass das mit dem echt, dass das keinen Sinn hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich. Dann gehe ich nach Düsseldorf. Ich habe mich dann für Düsseldorf entschieden, obwohl ich Köln auch sehr cool finde, aber einfach, weil ich da viel mehr Leute kenne oder schon kannte. Das war für mich alles viel einfacher. Und ja, und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen und habe dann eine Wohnung gekauft. Da habe ich auch richtig Glück gehabt. Ich bin heute noch in der Wohnung. Ich liebe sie. Ich bin da eingezogen. Also erstmal war da vorher ein Messi drin. Also die Wohnung war wirklich übelst. Ich habe sie besichtigt und habe dann es geschafft, diesen ganzen Dreck und dieses Chaos und alles auszublenden und habe diese Wohnung gesehen mit dieser wunderschönen alten Holztreppe, diesen hohen Wänden, Rückgebäude, ruhig, Preis war auch absolut in Ordnung, das Viertel von. Ich habe dann diesen ganzen Dreck und alles ausgeblendet und habe gedacht, da kann man eine tolle Wohnung rausmachen. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht und bin dann eingezogen und habe wirklich ein Jahr lang Baustelle gehabt. Mir hat es aber Spaß gemacht. Ich hatte zu der Zeit auch nichts zu tun und ich habe ganz viel selbst gemacht. Und das ist dann so nach und nach alles gewachsen. Ja, so bis es dann fertig war. Und deshalb hänge ich auch sehr an der Wohnung. Deshalb bin ich auch wieder zurück nach München gegangen, als es dann für mich im Sommer oder Herbst 2021 bin ich ja bei K11 ausgestiegen. Und bin dann zurück nach Düsseldorf und ich liebe es hier. Und Kind, was das Thema Kinder betrifft, da war ich wieder mal in Thailand. Ich war ja ganz, ganz oft in Thailand. Habe dann aber kein Boxcamp mehr gemacht, sondern einfach nur Urlaub. Und das weiß ich noch genau. Das war, Moment, lass mich mal überlegen. Das müsste 2012 gewesen sein oder 13 im Frühjahr. Und da war ich alleine. Ich habe oft alleine Urlaub gemacht, einfach weil ich von diesem ganzen Travel und auch immer, ich war ja immer von Menschen umgeben und so. Ich brauchte das auch mal, einfach mal alleine sein, ne? Mal runterkommen. Und dann weiß ich noch, das weiß ich noch genau. Ich saß bei mir auf dem Balkon und auf einmal war das, als wenn mir einer so eine schallende Ohrfeige gibt und mir sagt, du bist 41 und das Thema Kinder kannst du jetzt knicken. Weil für mich war auch immer klar, entweder das passiert oder das passiert nicht. Und wenn das nicht passiert, dann möchte ich keine verzweifelte Frau oder verbitterte Frau werden, nur aus dem Grund, weil sie kein Kind hat, ne? Also es gibt ja Menschen, habe ich auch vollstes Verständnis für, die wünschen sich das so sehr und die leiden sehr darunter, wenn sie einfach kein Kind bekommen können, wenn das nicht funktioniert. Und bei mir war das aber so, ich habe gedacht, wenn es nicht funktioniert, du hast jetzt keinen Partner, ich möchte mir jetzt keinen Mann suchen und dann zack, 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 Hauptsache noch ein Kind bekommen oder so. Du wärst auch echt viel zu alt, wenn das dann. Also ich müsste den erstmal kennenlernen, müsste mir sicher sein, dass es mit dem ernst ist. Und bis dahin, bis das Kind auf der Welt ist, bist du schon Mitte 40. Nee, das war mir dann auch zu alt. Und letzten Endes ist es genauso gekommen, aber ungeplant. Ich war ja fast 45, ich war 44, als ich schwanger wurde. Und das war dann natürlich eine schöne Überraschung. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil es war nicht geplant. Und so ein Kind zu bekommen, finde ich, ist eine Riesenentscheidung. Da hätte ich auch immer einen riesen Respekt vor gehabt. Das ist ja eine noch größere Scheidung als eine Heirat, eine Hochzeit. Weil das kann man wieder rückgängig machen. Du bist ein Kind, ist eine Riesenverantwortung. Und ich habe diese Aufgabe bekommen und das war einfach so. Und ich habe mich gefreut. Und ich freue mich heute auch noch. Ist ein Geschenk.
Das heißt, das Schicksal hat dir sämtliche Bedenken abgenommen, sämtliches Zweifeln, sämtliche Organisation im Vorderfeld, wenn man es mal so zusammenfassen möchte, sondern hat einfach gesagt, da ist es. Wie hast du denn reagiert, als du gemerkt hast, Moment mal, Alex, du bist schwanger. Was war denn das für ein Moment?
Ich habe das ja gar nicht. Ich habe das ja gar nicht gemerkt. Das war ja der
Wie
Witz.
lange nicht?
Ich habe das ja gar nicht gemerkt. Also ich sage es jetzt, ich erzähle es jetzt so, wie es ist, weil mein Gott, so ist es halt. Jeder wird sich jetzt fragen, wie kann man denn nicht merken, dass man schwanger ist? Dass ich schwanger geworden bin, ist ein totales Wunder, weil ich habe, ich glaube, 10, 15 Jahre lang habe ich die Hormonspirale gehabt. Und die habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gehabt, weil die mal wieder abgelaufen war. Nach 5 Jahren sowas nimmt man die ja raus. Und ich hatte dann einen Job in München. Ich war ja schon in Düsseldorf, hatte hier aber noch gar keinen Frauenarzt oder eine Frauenärztin und war in München und habe dann gedacht, ah, okay, dann gehe ich da zu meiner Frauenärztin und dann soll die mir jetzt noch einmal, ein letztes Mal, danach ist dann wahrscheinlich auch durch, nochmal die eine Spirale setzen. Und dann haben die mich angerufen. Das ist echt so irre. Dann haben die mich angerufen, haben zu mir gesagt, es tut uns total leid, wir haben hier einen Notfall, wir schaffen das heute nicht, kannst du morgen kommen? Und ich so, nee, weil ich fliege heute nach Düsseldorf zurück, ich wohne noch gar nicht mehr hier. Oh ja, das tut uns leid. Dann habe ich gesagt, ja, egal, dann mache ich das in Düsseldorf. Ja. Und hab das dann aber auch erstmal nicht. Ach so, und dann hat die noch zu mir gesagt, ja, hast du denn einen Zyklus? Und ich so, nö. Also mit einer Hormonspirale, bei mir war es zumindest so, da war gar nichts. Das war für mich fürs Drehen natürlich top. Weil das war für mich einfach kein Thema. Gar keins. Und ich so, nö. Und dann sagte sie so, ja, pff, also dann mach das halt vielleicht nochmal sicherheitshalber, aber wenn du noch nicht mal einen Zyklus hast, wie soll sich denn da was einnisten? Ja. Und ich hatte keinen Zyklus und meine Tochter hat sich eingenistet. Ich habe es aber nicht, ja nicht gemerkt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah, jetzt bist du ein Jahr in Düsseldorf, du brauchst jetzt auch mal Ärzte. Ich war ein Jahr bei keinem Arzt. Dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal hier Kontrolle Zahnarzt, Kontrolle Frauenarzt oder Frauenärztin. Und, habe meine Termine gemacht und bin da hingegangen. Und bin mit dem Mutterpass rausgegangen.
In welchem Monat?
Also der Arzt hat zu mir gesagt, ich hätte jetzt noch eine Woche, wenn ich es mir überlegen wollen würde, hätte ich jetzt noch eine Woche Zeit. Und ich weiß noch, ich war da und ich habe ein Blackout. Ich weiß, ich kann mich erst wieder erinnern, wo er mich wirklich gepackt hat und geschüttelt hat so und hat zu mir gesagt, haben Sie das verstanden? Haben Sie mich jetzt verstanden? Und ich, was? Also das war wie Schock, ne? Und er so, hier, da, man sieht schon die Arme und Beine da, das Herz schlagen. Und dann bin ich wirklich halbnackt durch die Praxis gerannt und habe immer geschrien, das geht nicht, das geht nicht, ich bin doch zu alt, ich bin viel zu alt, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Und er immer, beruhigen Sie sich, ne? Und ja, und dann hat er gesagt, ich soll mich mal beruhigen, nach Hause gehen und am nächsten Tag wiederkommen. Ich soll mich jetzt erstmal beruhigen. Und dann bin ich raus, dann habe ich einen hysterischen Lachanfall gekriegt. Also das war wie ein Schock, ne? Aber für mich war sofort klar, natürlich bekomme ich das Kind. Also das war für mich ganz klar, ab der ersten Sekunde. Ich habe mit dem Vater meiner Tochter bis dahin noch nicht geredet, mit niemandem, aber für mich war trotzdem natürlich klar. Also da keine Sekunde habe ich daran gedacht, was mache ich jetzt? Halte ich das Kind oder nicht? Also es war für mich klar. Also da habe ich gleich gedacht, das ist ein Geschenk. Und ich bekomme es hin. Egal wie, ich bekomme es hin.
Du warst damals zwischen München und Düsseldorf, warst du damals wieder in einem Engagement oder warst du da gerade frei? Das ist ja bei uns freiberuflich in meinem Fernsehen immer so ein Ding.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich etwas gedreht, da haben wir in so einer Greenbox gedreht, da haben wir so Kommentare gemacht, das waren, ich weiß gar nicht, wie viele Drehtage ich da hatte, 5 oder so. Das war gerade beendet. Und ich hatte dann nichts mehr. Ich hatte dann tatsächlich erstmal nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das jetzt so. Und es ist für mich auch kein Problem, nicht zu arbeiten, bis mein Kind dann 3 Jahre alt ist. Also ich habe mich ja nie mit Kind, also damit beschäftigt mit diesem Thema. Ich habe dann halt auch ein bisschen was gelesen. Ich habe nie so einen Kurs gemacht oder sonst was. Ich habe auch nie Erziehungsbücher gelesen. Ich mache immer alles so nach Gefühl. Außer ich mache mir wirklich mal Gedanken, dann gucke ich vielleicht schon mal oder frage jemanden. Aber also ich habe dann halt gelesen, dass die ersten 3 Jahre schon auch fürs Kind wichtig sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann es mir jetzt erlauben. Und wenn ich in der Zeit halt einfach, ich war nicht auf der Suche jetzt nach einer Festanstellung, nach einem Riesenengagement, sondern ich habe mir gedacht, das mache ich dann, wenn mein Kind 3 Jahre alt ist. Aber spätestens dann mache ich's. Und bis dahin gucke ich, was passiert. Weil bei mir passiert immer alles irgendwie, ne? Ja, deshalb mache ich mich auch gar nicht mehr so verrückt. Und so war es dann auch wieder. Ich habe dann 3 Jahre lang, ich habe mal kleinere Jobs gehabt, das war dann mal ein Tag oder so, aber das war jetzt nichts auf Dauer oder jeden Tag und so. Und dann habe ich mich sehr intensiv auch um meine Tochter gekümmert. Und da war sie 3 oder kurz bevor sie 3 Jahre alt war, habe ich gedacht, so, jetzt ist sie 3. Jetzt muss und will ich was tun. Und dann wollte ich tatsächlich zur Polizei zurück. Und das hätte auch geklappt. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe dann mit einem Kollegen von der Polizei gesprochen und habe dann so gesagt, ja, Polizei könnte ich mir schon vorstellen, weil es hat mir ja immer riesig Spaß gemacht. Aber den nehme ich ja nicht mehr. Da war ich ja schon. Ich glaube 48, da war ich schon 48 und wie lange war ich da raus? Ja, keine Ahnung, über 15 Jahre auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, ich check das mal. Und gerade hier in NRW gibt es ja einen Polizeimangel, das ist ja Wahnsinn. Die haben ja sogar schon pensionierte Kollegen zurückgeholt, also als Angestellte dann, als Aushilfen auch. Und dann hat er gesagt, du sollst dich bewerben. Und weil ich war ja 10 Jahre bei der Polizei und wenn man das zumindest Bewerbungsalter draufrechnet, dann noch 3 Jahre Elternzeit, passt. Und dann habe ich noch mein Sportabzeichen gemacht und noch so ein paar andere Sachen, die ich brauchte für die Bewerbung. Und dann wollte ich sie persönlich abgeben und dann kam der Anruf aus München, K11 soll wieder gedreht werden. Ja, und dann ging das wieder los.
Es ist wirklich, ich habe es eingangs gesagt, du bist für mich die Katze, die immer auf die Beine fällt. Das ist so unfassbar und gleichzeitig machst du das mit so einer Lockerheit. Ich musste auch gerade, als du von deiner Tochter erzählt hast, mit dem, ich lese mich nicht, also ich lese nicht oder ich habe nicht viel geguckt, ich höre auf meinen Bauch. Das ging mir, da habe ich eine ganz lustige Geschichte dazu. Ich bin das allererste Mal mit unserer Tochter nach ihrer Geburt zum Kinderarzt gekommen und wollte mich da halt so vorstellen. Und da machte er die Tür auf und dann kam er rein, so ein älterer Herr, der jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange er noch arbeitet, aber schon ein erfahrener. Und da meinte er nur so zu mir, so bevor wir jetzt mit irgendwas anfangen, sagen Sie mir bitte erst, was Sie bisher an Büchern gelesen haben. Und ich so, habe mich total ertappt gefühlt und so schon gleich so diese Rabenmutter. Und ich so, das, also um ehrlich zu sein, noch gar keins. Und er dann so, sehr gut, machen Sie bitte genau so weiter. Und genau das ist es. Wir
Ja.
verlieren heute immer mehr und mehr auf unser Bauchgefühl zu hören oder einfach mal die Älteren zu fragen. Und dann sind wir so, und gleichzeitig werden wir mit Informationen zugeschissen, weil jeder ungefragt meint, dir sagen zu müssen, wie man was zu tun hat. Also hör auf deinen Bauch oder frag eine Person, der du vertraust. Der Rest ist wurscht.
Das finde ich auch, Chrissy. Und das ist genau so, als mein Hund zum Beispiel, Lola, der ist ja auch so mir zugeflogen, wie das Kind. Ich sollte ja 2 Wochen aufpassen. Sie ist ja von Bekannten von mir gefunden worden in Griechenland. Da war sie, ich weiß nicht, da waren die Welpen, das waren 3. 2 sind schon getötet worden. 3, da waren die 3 Wochen oder so. Und dann sind sie nach München gekommen und ich hatte auch wieder, deshalb, das ist bei mir, ich habe schon auch Respekt vor großen Entscheidungen. Dann haben die mich gefragt, willst du nicht den Hund? Ich wusste ja schon, dass K11 aufhören wird. Das war ja genau zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte schon gern, aber ich weiß ja nicht, was bei mir passiert. Und wenn, dann will ich auch wirklich 1000% wirklich verantwortungsbewusst mich um diesen Hund kümmern können. Oh, da hatte ich wieder so. Und dann haben die das ganz raffiniert gemacht. Dann haben die zu mir gesagt, es gibt Interessenten, aber die können den ersten 2 Wochen abholen, kann der Hund so lange bei dir bleiben. Und ich so, ja, logisch. Ja, und natürlich habe ich den Hund dann nicht mehr
Wahrscheinlich gab es
hergegeben.
diese Interessenten gar nicht, oder? Okay.
Doch, doch, die gab's wirklich. Die gab's wirklich. Und ich weiß noch, dass sie kam an und hatte die Pfote leicht verletzt. Und dann bin ich mit ihr zum Arzt und dann, oder das war eine Tierärztin, die hat zu mir gesagt, ja, sie würde ganz gerne das nochmal kontrollieren. Und die beiden Interessenten, also das waren Pärchen, und die haben dann zu mir gesagt, ja, komm doch, komm am Wochenende. Ich so, da habe ich gedacht, ey, nö, den Hund, also den will ich schon jetzt, also ne, jetzt direkt hier abholen, finde ich doof. Irgendwie fand das auch, ich habe das wahrscheinlich schon geahnt. Und dann habe ich gesagt, nee, weil der Hund hat eine verletzte Pfote, ich muss da noch mal hin zur Kontrolle. Ich meine, die hätten auch eine Kontrolle bei sich machen können, aber so, und dann war das so, sie war ja schon traumatisiert. Also sie mit ihr Gassi gehen, einmal die Straße hoch runter, das hat gedauert. Sie hatte vor allem Angst. Also eine gelbe Mülltonne, irgendwas flattert im Wind, irgendein Geräusch. Also glatte Fliesen, Türen überhaupt, was ist das denn? Ne, also es war schon krass. Und sehr ängstlich, sie hat auch überhaupt keine Reaktion gezeigt. Also ob ich jetzt die Wohnung verlassen habe oder da war, die hat keine Reaktion gezeigt. Also die hat nicht gejault, weil ich weggegangen bin. Die hat sich aber auch nicht gefreut, wenn ich wiedergekommen bin. Einfach gar keine Emotion. Und dann war es so, dann hat eine Freundin zu mir gesagt, oh, ich würde auch so gern mal, darf ich auch mal mit dem Hund irgendwie mal eine Stunde verbringen, ne? Die liebt halt auch Hunde. Und da habe ich gesagt, du, das ist super, dann machen wir das so, weil ich wollte die Wohnung mal saugen und wischen und so und ich wusste nicht, wie sie darauf reagiert, ob ihr das Angst macht, dieses Geräusch. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich bringe dir den Hund, wir treffen uns im Englischen Garten, ich bringe dir den Hund und dann gehe ich nach Hause, saug und wisch da mal richtig und dann komme ich wieder. Und dann ruft die mich an nach einer Viertelstunde und sagt so, du musst kommen, der Hund geht keinen Meter mehr. Ich so, okay. Ja, wo bist du? Ja, da und da. Also außerhalb vom englischen Garten. Der Hund hat mich hierher gezerrt, der liegt jetzt hier auf dem Bürgersteig und geht keinen Meter. Und da habe ich noch gedacht, komisch, weil das war genau da, wo ich geparkt hatte, als ich mit ihr dahin gefahren bin. Und dann fahre ich dahin.
Da geht ja mein Suchhundeausbilderherz auf, ne?
Du, und dann komme ich und dann liegt die vor der Parkbucht, wo ich geparkt hatte. Die hat meine Freundin durch den englischen Garten gezogen, hat sich da hingelegt, wo ich geparkt hatte und ist keinen Meter mehr gegangen. Und dann bin ich mit ihr nach Hause und dann hat sie etwas gemacht, das hat sie nur an dem Tag gemacht. Sie wird jetzt 11 Jahre alt. Sie hat es nie wieder gemacht. Sie ist jetzt nicht so der super Kuschelhund. Im Laufe der Jahre ist sie schon sehr anhänglich geworden. Sie hat auch gerne Körperkontakt. Insofern, dass wir uns berühren. Aber sie mag jetzt nicht so gedrückt werden oder so, so richtig. Und dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt und sie kam und hat sich quer über meinen Körper gelegt. Für eine halbe Stunde. Ist das nicht krass?
Ja.
Und dann hat dieses Pärchen angerufen und haben die gesagt, wann können wir kommen? Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, gar nicht mehr. Der Hund bleibt hier.
Ja, das verstehe ich auch.
Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Chrissy, weil wir halt dazu kamen, dass die Leute immer so alles besser wissen. Wir hatten immer Hunde früher, aber die sind bei uns so mitgelaufen. Also die wurden nicht wirklich erzogen. Die waren da und die liefen mit. Und da habe ich das zum ersten Mal erlebt, ne? Beim Kind dann natürlich auch wieder. Die Leute, wie sie dir alle Ratschläge geben. Und jeder hat eine andere Meinung, aber jeder meint, seine Meinung ist die beste. Das fand ich unglaublich. Das hast du ja aber dann wahrscheinlich auch erlebt, ne? Das musst du so und so machen. Und wenn die Leute zu dir gekommen sind, und ich meine, man hat doch selbst auch ein Gefühl und man kennt ja auch sein Kind oder seinen Hund irgendwie, man weiß ja auch, wie die ticken oder warum die vielleicht was machen oder irgendwie reagieren.
Ja, also dieses ungefragt Ratschläge geben, das ist wirklich ein, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, ich habe das früher nie so empfunden. Und wenn mich jemand fragt, dann gebe ich Ratschläge. Aber ich käme nie auf die Idee, zu jemandem hinzugehen. Und ich sehe so unfassbar viele Erziehungsfehler. Ich meine, dadurch, dass ich in einer Hundestaffel arbeite, fällt mir das natürlich noch mehr auf. Und ich habe das Gefühl, dass jeder Zweite, der hier, ich wohne direkt an einem Park in München, dass jeder Zweite, der hier Gassi geht, nicht einen leisesten Hauch einer Ahnung hat, was er tut. Und mit der Konsequenz, dass ich einfach nicht mehr in diesen Park vor der Haustür gehe, weil mich das irre macht. Aber ich käme nie auf die Idee, zu diesen Menschen zu gehen und ihnen das ungefragt zu sagen. Es geht mich nichts an. Wenn mich jemand fragt, sehr gerne. Aber ansonsten ist das einfach nicht meine Baustelle. Und diese Haltung würde ich mir sehr gerne von anderen auch wünschen. Und das betrifft ja so viele Sachen und gerade auch Kindererziehung. Es ist letztendlich dein Kind und du kriegst am Ende das Kind, was zu dir passt. Und wenn manche Leute ihre Kinder super bemuttern und nie lassen, dann werden sie ein nicht selbstbewusstes Kind kriegen, was nicht selbstständige Entscheidungen treffen kann und was zusammenbricht bei dem kleinsten Hindernis, was aufkommt. Ja, aber selber schuld, ja. Oder wie viele Mütter auch jetzt noch sagen, ich kann das und das nicht machen, weil ich für mein Kind da sein muss, wo ich mir denke, dein Kind ist genauso alt wie mein Kind und das ist doch schon ein Alter, meine ist ja jetzt auch 8, wo man so viele Freiheiten schon wieder hat. Aber wenn du selber immer dein Kind nicht hast gehen lassen, ist ja klar, dass das Kind jetzt überfordert ist und dir deswegen auch die Freiheit nicht mehr gibt. Aber das ist selbst verschuldet. Also aber da mische ich mich trotz allem nicht ein, sondern ich denke mir das, aber ich halte meinen Mund.
Ja, es nützt auch nichts. Also was. Aber weißt du was, Chrissy? Wir haben jetzt so viel über mich geredet. Ich meine, du, wenn einer hier auch so Powerfrau ist, dann bist du das ja. Also ich meine, damals, ich weiß noch genau, als ich gehört habe, du machst beim Turmspringen mit. Ich muss gestehen, ich kannte dich vorher nicht. Obwohl man dich schon kannte. In Deutschland. Du warst eine sehr bekannte Sportlerin. Aber ich hatte dich jetzt nicht so auf dem Schirm, weil ich habe auch allgemein zu der Zeit damals so wenig mitbekommen, weil ich eigentlich nur gearbeitet habe. Ich habe so viel gearbeitet und am Wochenende habe ich alles ausgemacht. Also ich habe so wenig von der Welt mitbekommen. Und da habe ich gedacht, Chrissy Theis, wer ist denn das? Gegoogelt habe ich dann, ui, die ist aber hübsch. Ne? Was? Die ist Ärztin? Ne? Dann bist du jetzt noch Moderatorin, dann hast du auch ein Kind und du hast auch einen tollen, sehr netten Mann, bist auch schon lange mit ihm zusammen und dann machst du noch deine Rettungs-, wie sagt man das, Rettungsstaffel oder wie heißt das?
Rettungshundestaffel.
Rettungshunde, das ist ja Wahnsinn, wie machst du das?
Nacheinander. Also ich versuch's immer nacheinander. Jetzt habe ich die Zeit für dich. Dann mache ich da wieder einen Deckel drauf und dann habe ich nachher, weil ich ja jetzt Coaching mache, dann lasse ich mich wieder auf meinen nächsten Klienten ein. Wenn das vorbei ist, Deckel drauf. Heute Abend ist Rettungshundestaffel. Das ist manchmal gibt es dann so Zeiten, da weißt du wirklich nicht mehr ein und aus, wenn halt noch irgendwas draufkommt. Aber normalerweise habe ich das eigentlich ganz gut im Griff und setze mir da auch ganz klare Zeiten. Zum Beispiel meine Coaching-Termine sind bis 17 Uhr, dann ist meine Tochter fertig mit dem Hort und dann ist aber auch Schluss. Dann nehme ich keine Termine danach an, sondern bin ja immer noch oft genug abends weg wegen der Rettungshundestaffel oder auch Abendtermin. Aber zumindest lege ich mir da nicht auch noch Coaching rein, sondern dann habe ich zumindest die Zeit, selbst wenn ein Abendtermin käme, dann haben wir eine sehr intensive Zeit zusammen. Und also das versuche ich dann schon so zu trennen und damit bin ich eigentlich sehr, laufe ich ganz gut seit ein paar Jahren und dann zu so Sachen, jetzt war zum Beispiel eine Prüfung, aber das ist eigentlich nur einmal im Jahr und da hatte ich jetzt die Prüfungsleitung in München, da musst du unfassbar viel drumherum planen. Und da schwirrt mir dann schon irgendwann der Kopf, wo ich dann auch denke so, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich mir erstmal wieder neu sortieren, wo ist oben, wo ist unten, was steht da? Aber normalerweise kriege ich das eigentlich ganz gut auf die Reihe und auch ich muss mich immer wieder neu sortieren. Also weil Corona hat ja auch für uns viel kaputt gemacht. Also gerade so die Kinos zum Beispiel, das muss man wieder neu aufbauen, weil Kinos haben jahrelang nicht stattgefunden. Die ganzen großen Events haben nicht stattgefunden wegen Corona und die Ansprechpartner, die es damals gab, die sind meist nicht mehr da. Das heißt, man muss sich neu sortieren, man muss neue Kontakte knüpfen, muss da wieder den Anschluss finden. Werbesachen, der Werbemarkt ist im Moment brutal eingebrochen. Da muss man sich auch wieder neu sortieren. Biggest Loser ist auch kein so Selbstläufer mehr, weil einfach die Fernsehsender unglaublich sparen müssen. Da muss man für alles neu denken, neu verhandeln und aber ich liebe Biggest Loser. Also
Ich
so
auch.
wie du deinen Job geliebt hast, so liebe ich das und auch da, also beim letzten Mal haben wir 9,5 Wochen gedreht und ich hatte 9,5 Wochen nicht einen Freitag, nicht einen, ja. Ich bin Freitag abgereist nach Deutschland nach 9,5 Wochen und bin Donnerstagabend das erste Mal in die Stadt gekommen, um meiner Tochter was zu besorgen. Davor hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Und aber das ist es wert. Das ist es einfach wert, weil man das liebt. Und wenn man etwas liebt, dann schafft man auch ganz viel parallel zusammen.
Ja, da hast du recht. Ich
Ja.
glaube auch, dass das Geheimrezept ist. Wenn dir etwas wirklich Spaß macht, dann ist das ja auch keine Belastung. Dann bringt das ja auch Freude. Und
Ja.
ja, also ist bei mir genauso. Und ich mache das auch so wie du. Man darf nicht, das musste ich aber auch lernen, das muss ich zugeben. Das muss man auch lernen. Also so ein bisschen Stress. Wie heißt das nochmal? Du bist doch Ärztin. Resistent?
Stressresistenz,
Genau.
ja, genau.
Das kann man ja auch ein bisschen lernen und sich antrainieren. Aber was ich auch gelernt habe mit der Zeit, erstmal ja wirklich nicht diesen Riesenberg sehen, was man alles vielleicht zu tun hat, sondern ich denke immer in Etappen. Das mache ich so wie du. Mache ich dies, dann mache ich das. Danach mache ich das. Und wenn ich zum Beispiel jetzt meinen einen Job mache und ich weiß, da ist aber noch ein anderer oder so, dann denke ich da erstmal nicht dran. Ich mache jetzt den einen erstmal zu Ende. Ne? Ja, so mache ich das auch.
Anders geht's gar nicht. Das ist auch das, was ich bei meinen Keynotes versuche zu vermitteln. Ihr müsst immer einen Schritt nach dem anderen machen, sonst stolpert man. Und wenn ich wäre nie Weltmeister im Kickboxen geworden, wenn ich immer daran gedacht hätte. Nein, ich habe an den nächsten Kampf gedacht. Und vor dem Training habe ich an das Training gedacht. Und wenn das Training abgeschlossen war, dann habe ich ans nächste Training gedacht. Und wenn dieser Kampf vorbei war, dann habe ich angefangen, an den nächsten zu denken. Ja, mich haben die Leute mal gefragt, was machst du denn nach dem Kampf? Und ich konnte es gar nicht beantworten, weil ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Kümmere ich mich drum, wenn es soweit ist. Ich habe ja jahrelang nur im 3-Monats-Rhythmus gedacht. Ja. Weiter konnte ich gar nicht denken. Und mein Mann ist zum Beispiel komplett anders. Der setzt sich immer hin und macht Pläne für 4 Jahre. Und mich stresst das schon total, wenn er sich am Anfang des Monats immer hinsagt und sagt, lass uns mal unsere Terminkalender abgleichen. Das ist ja richtig und vernünftig, damit wir die Tage, weil wir beide so viel beschäftigt sind, wirklich Blocker reinmachen, die nur für uns sind und die nur für die Familie sind. Und die sind richtig und wichtig. Aber mich stresst es jedes Mal, wenn er sagt, wenn er Monat ausplant. Also, das ist immer so was, wo ich kurz schluck.
Ich habe witzigerweise auch immer in 3 Monatsrhythmen geplant, weil ich habe immer nach 3 Monaten Urlaub gehabt und dann auch gemacht. Und eigentlich sehr, sehr, sehr oft Urlaub alleine, Partyurlaub selten, sondern wirklich eher Erholungsurlaub. Ich habe immer irgendwas gemacht mit Wellness oder mit Sport. Das brauchte ich einfach. Also ich musste einfach mal runterkommen und ich musste auch, ich habe das auch genossen. Andere, die sagen, oh nee, alleine in Urlaub, das wäre ja nichts für mich. Ich habe das so geliebt, dass ich einfach auch mal lesen, schlafen, nicht auf die Uhr gucken, keinen Termin. Ich fand das herrlich, ne? Und das habe ich immer nach 3 Monaten gemacht und das war immer so mein Ziel. Wenn ich dann da war, das war auch der einzige Luxus, den ich mir gegönnt habe. Ich hatte keine teuren Hobbys, ich habe super viel gearbeitet und meine Urlaube, das war so, ich habe dann Urlaub gebucht und dann war das so mein Ziel, was ich vor Augen hatte. Und weiter habe ich nicht gedacht.
Ja.
Genauso.
Genau so, ja.
Aber wie war das denn bei dir? Hast du damals, weil du ja auch sagst, du hast dich so auf deine Kämpfe fokussiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist in deinem Sport, wie viel Geld einem da zur Verfügung steht oder wie viel Personal. Hattest du da auch so eine Art Mental Coach, der dich da auch begleitet hat, so? Oder hast du das selber hinbekommen?
Also ich glaube, den hätte ich rausgehauen. Ich habe nie einen gehabt.
Warum?
Also ich hatte meinen Laden, den kennst du, im Laden Steko, mein kongenialer Partner, mein Coach, mein Manager. Und ich weiß noch, da kam er mal mit. Und ich hatte natürlich für diverse Trainingssachen. Also ich hatte zum Beispiel einen Coach, der fürs Krafttraining, fürs spezifische Krafttraining zuständig war. Ich hatte einen Coach, der für die spezielle Kondition zuständig war. Aber also, wenn mir da jetzt jemand mit einem Mental Coach gekommen wäre, hätte ich gefragt, wozu? Passt irgendwas nicht? Ist irgendwas? Also ich weiß noch, dass er mal kam wegen Ernährung, habe ich gesagt, ganz ehrlich, Laden, passt mein Gewicht nicht, doch, dein Gewicht passt. Passt meine Leistung nicht, doch, deine Leistung passt. Ja, dann geh mir weg damit. Ich werde hier nicht anfangen, nach irgendwelchen Plänen zu essen. Ich bin Mediziner. Ich habe mich selber eingelesen in Sport, in Ernährung, was weiß ich. Ich wollte das Wissen immer selber haben. Ja, ich will mir nicht von irgendjemandem von außen einen Plan hinlegen zu lassen, um wie viel Uhr ich was essen will. Das hasse ich wie die Pest. Also da ist bei mir schon aus die Maus. Ich will selber denken. Ja, für selber denken braucht man Wissen. Und das habe ich mir halt dann immer selber angeeignet und oder halt durch mein Studium gehabt. Und ich lerne auch bis jetzt. Also ich will immer wieder dazu lernen und immer weitergehen und nicht stehen bleiben. Also das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Triebfeder auch bei mir. Und ich schaue immer zu, dass ich Dinge auch bei mir ändern kann und optimieren kann. Und ja, und wie gesagt, Mental Coach, nee, also das Set, ich kriege auch bei so vielen, wenn ich die heute sehe, jetzt biete ich ja selber Coaching an. Ich habe ganz lange mit mir gehadert, ob ich das mache. Weil es so viele Coaches gibt und wenn ich denen zuhöre, kriege ich eine Krawatte. Die hören vor allem am liebsten sich selber reden und wollen dir irgendwas verkaufen, ohne dem Menschen, der zu ihnen kommt, zuzuhören. Aber das geht doch gar nicht. Es ist doch jeder individuell. Du musst doch jedem zuhören und dann muss man gemeinsam schauen, was passt für dich. Natürlich kannst du was von deiner Lebenserfahrung abgeben. Und ein paar Dinge, finde ich, sind schon relativ einheitlich, aber trotz allem muss man anpassen, nachschärfen und auf das Individuum eingehen, ja. Und Menschen sind ja so, wie sie sind, weil sie eine Vergangenheit haben. Und ich habe wirklich deswegen lange gehadert, ob ich es machen sollte, weil ich mir dachte, dann bist du nur eine von 1000 anderen. Aber ich mache es unglaublich gerne jetzt. Und ich glaube, auch der Zuspruch gibt mir recht, dass es gut war, dass ich es anbiete.
Nein, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen bei dir. Und du bist ein empathischer Mensch und du bist auch ja, alleine, dass man weiß, was du alles leistest und auch erreicht hast, trotzdem bist du immer noch so, wie du bist. Also du machst dir um ganz viel Gedanken, was ich merkwürdig finde, manchmal. Es gibt tatsächlich sehr viele Coaches, also finde ich auch. Und bei manchen frage ich mich auch, es gibt Coaches, die haben Probleme in ihrem Leben gehabt oder eine Krise bewältigt und haben daraus gelernt, haben die gemeistert und können auch anderen Menschen erzählen, wie sie das gemacht hat. Absolut. Super. Wenn einer ein Problem gelöst hat, einen Weg gefunden hat und das anderen mitteilt, super. Es gibt auch manche Menschen, da habe ich den Eindruck, die haben immer noch ein Problem. Und dann weiß ich nicht, ob die richtig sind, dafür anderen Tipps zu geben. Und du hast in deinem Leben sehr viel richtig gemacht. Du hast bestimmt auch harte Zeiten gehabt. Es sieht ja auch alles immer nur so schön aus nach außen hin. Trotzdem hat man auch immer mal schwierige Zeiten oder Probleme, die man meistern muss. Aber du hast es geschafft und du machst dir sehr viele Gedanken um die Menschen. Das finde ich gut. Deshalb kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
Ja, ich hoffe es. Und natürlich habe ich durch die Erfahrung von Biggest Loser sehr, ja, hunderte von Menschen all den Jahren begleitet. Mit ihren großen und ihren kleinen Problemen. Und viele
Ja.
Probleme sehe ich auch jetzt immer wieder. Und das hat gar nichts mit dem Gewicht zu tun. Übergewicht ist ja sowieso immer nur ein Symptom, oder oft nur ein Symptom. Und das ist wirklich, kehrt halt immer wieder und dann kann ich aus meinem Erfahrungsschatz was weitergeben. Aber kehren wir noch mal zu dir zurück. Was machst du jetzt?
Jetzt, was ich jetzt mache, es macht mir ganz viel Spaß. Ich bin richtig glücklich, weil, also ich war ja Polizistin, das weißt du ja, und das war mein Leben. Danach habe ich als Polizistin in einer Fernsehserie mitgespielt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber also ich weiß nicht, dieses Thema Kriminalität, da kann man vielleicht auch sagen, irgendwie verrückt, aber auch dieser True Crime Boom, der gerade herrscht, ich kann es total nachvollziehen. Ich höre Podcasts von morgens bis abends unter der Dusche vorm Einschlafen. Ich gucke alles, ich lese alles, es interessiert mich einfach. Und ich habe ja 3 Jahre lang jetzt eine Vermisstensendung gemacht bei Sat.1 Gold. Also Vermisste, bei denen vermutet wird, dass sie Opfer eines Verbrechens wurden. Das fand ich ja auch schon sehr spannend. Also echte Geschichten, jetzt keine Schauspielerei mit irgendwelchen ausgedachten Geschichten. Das fand ich schon unglaublich gut. Und ich habe da auch redaktionell mitgearbeitet. Ich habe sehr viel recherchiert und habe da auch festgestellt, dass das so richtig meine Erfüllung ist. Also ich liebe es zu recherchieren mit wenig Infos und dann versuchen, ganz, 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 ganz viel rauszubekommen. Und ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich glaube, das ist auch einfach genau mein Ding. Also das ist das, was ich kann. Das habe ich da auch erst festgestellt. Klar, bei der Polizei musst du auch recherchieren. Das habe ich ja auch nicht umsonst damals gemacht und erlernt. Und das hat mir ja auch nicht, damals nicht schon umsonst so viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich freiberuflich arbeite für Produktionsfirmen zum Beispiel, also für alle möglichen Leute, die irgendetwas machen im Bereich True Crime. Ich recherchiere für Produktionen, ich mache polizeiliche Beratung. Klar bin ich manchmal auch noch vor der Kamera. Also ich kann jetzt gerade alles so miteinander kombinieren. Weißt du, eigentlich denkst du dir, ist ja verrückt, von der Polizeibeamtin zur Schauspielerin. Und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt kann ich alles das einbringen, was ich gemacht habe. Halt meine Erfahrung als Polizistin, meine Erfahrung vor der Kamera, meine Kontakte in der Branche. Und dann kann ich auch noch so arbeiten, dass ich mich um alles andere auch noch super kümmern kann. Es ist perfekt.
Und es ist auch das perfekte Ende. Bis auf meine kleine Frage, die ich immer stelle.
Vollkontakt. Lucky Punch.
Lucky Punch. Ich habe, weißt du was, das ist, man darf es ja gar nicht laut sagen, aber ich habe so viel Glück schon gehabt in meinem Leben. Ich habe so viele Momente gehabt. Das ist einfach Wahnsinn, dass ich, also das fängt ja schon damit an. Ich gehe zu so einem Casting, will das gar nicht und kriege da auf einmal die Zusage für die Hauptrolle. Dann schminke ich mir das Thema Kinder von der Backe und krieg mit fast 45 ein gesundes Kind. Ich habe so viel Glück gehabt. Also wenn ich jetzt mich entscheiden muss, dann sage ich, dass ich meine Tochter bekommen habe. Das ist ja dann am Ende des Tages doch das Wichtigste.
Vollkontakt. Knockout.
Knockout habe ich, also so kann ich gar nicht sagen. Ehrlich, kann ich nicht sagen. Ich habe natürlich auch schon schwierige Phasen gehabt in meinem Leben oder Probleme, bei denen ich in dem Moment gedacht habe, puh, wie soll ich das lösen oder wie soll ich das überstehen? Habe ich aber gelöst und überstanden. Und im Nachhinein finde ich die auch gar nicht mehr so schlimm, dass ich jetzt sagen würde, das hat mich fertig gemacht. Bis jetzt noch nicht. Toi, toi, toi. Warte, da. Ich habe nämlich hier gerade, da ist Holz.
Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es so bleibt und dass du weiterhin mit deiner positiven Ausstrahlung alle Hürden, die kommen, einfach zu kleinen Hindernissen werden lässt, die man gut meistern kann. Und ich danke dir unglaublich für dieses Gespräch und es wird wieder Zeit, dass wir uns in echt sehen, zum Gassi gehen. Ja, im Moment habe ich 3 Hunde hier, alles Jungs. Das wird deiner Dame vielleicht gefallen. Oder halt mit unseren Mädels ab irgendwo hin. Aber wir sehen uns.
Das machen wir, Chrissy. Vielen, vielen Dank. Ich fand's richtig schön, dass wir beiden jetzt mal wieder lange quatschen konnten. Und wir sehen uns hoffentlich. Wir können ja auch mal zusammen Sport treiben, aber da musst du mir versprechen, dass du mich nicht verhaust. Das will ich nicht mehr.
Versprochen. Sonst kriegst du den Knockout deines Lebens.
Genau, ey, genau, genau. Dann kann ich auf jeden Fall sagen, das war jetzt der Knockout meines Lebens. So machen wir's.
Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.